Wie haben wir es geschafft, bei einem neuen Kunden schon nach 3 Videos viral zu gehen?
Wir nennen das ganz nett immer das IBO-Modell. Informieren, bewegen, unterhalten.
Jetzt hier, jetzt läuft das Ding und jetzt hast du genau One Shot. Aber das ist doch klar. Das ist doch völlig offensichtlich. Das interessiert doch keinen. Und das ist ein krasser Denkfehler.
Ja, das ist halt wieder out of the box, wo also vielleicht wäre eine KI drauf gekommen, aber das ist einfach eine Frage gewesen, die sich die Community gestellt hat, die wir aufgegriffen haben, die extrem gut funktioniert hat, die tatsächlich auch einfach auf der Straße lag, die wir nur aufnehmen mussten und Content draus machen mussten.
Warum hat denn jetzt dieser Post nicht so gut funktioniert wie der andere?
Wahnsinnig, aber gestern noch, da war es bei 3,1 Millionen Aufrufen.
Wir sprechen hier über 4,5 Millionen Aufrufe in einem Video.
Was würdest du machen, wenn deine Hauptplattform auf Social Media morgen nicht mehr laufen würde?
Ich wüsste es wirklich nicht. Herzlich willkommen zur ersten Folge Social Media Praktika. Ich bin Aaron und glücklicherweise ist mein Geschäftspartner Dominik auch dabei.
Hallo.
Wir sind die Geschäftsführer von Social Attention und wir wissen genau, ohne Content geht nichts. Und deswegen beantworten wir heute unter anderem 6 brennende Fragen aus der Community. Ich gucke mir so auf unsere Agenda. Dominik, das wird spannend, wird mir heute beibringen, Instagram-Stories aufzunehmen. Denn wenn ich ehrlich bin, tue ich mich damit immer noch so ein bisschen schwer. Und wir werfen einen Blick auf die Kanalwelt von Dominik mit seinen über 1,23 Millionen Followern und werden lernen, wie vielleicht auch du Content schneller produzieren kannst als je zuvor. Dominik, schön dich zu sehen, digital hier.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ich glaube, wir haben so ein paar ganz spannende Themen mit am Start, auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Gerade du hast das eine Video angesprochen, das Virale, wo wir unterschiedliche Rollen hatten, wie es zu diesem Video gekommen ist. Und ich glaube, da mal so die beiden Seiten der Medaillen zu beleuchten, ist ganz interessant. Und dann auch mal so einen ganz anderen Schwenk zu machen, hin von Corporate hin zu Influencer, da wirklich so eine Spannbreite hinzukriegen. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Gespräch.
Genau, deswegen lass uns starten. Wir starten mit der Community Q&A, ja, also die 6 brennenden Fragen aus der Community. Das heißt, wir sind durch Kommentare gegangen, wir gehen durch unsere alle Quellen, die wir so haben, wo man uns erreicht und was wir lesen können und haben uns jeweils 3 Fragen herausgesucht. Und ich kenne Dominiks Fragen nicht, er kennt meine nicht und wir stellen uns die jetzt gegenseitig und beantworten eure Fragen.
Ja, soll ich starten?
Ja, leg los.
Ich habe letztens eine Story gepostet zum Thema Community Q&A. Was wollt ihr über Social Media wissen? Und da kamen echt viele Fragen. Und ich starte einfach mal mit einer für uns, glaube ich, auch jetzt hier in der ersten Folge ganz interessanten Frage von Tiziano. Warum hast du überhaupt mit Social Media angefangen? Warum haben wir mit Social Media angefangen?
Um Gottes Willen. Also, ich würde da direkt mal unterscheiden in dieses persönliche Anfangen und das professionelle Anfangen. Ja, das persönliche Anfangen bei mir kam durch Facebook. Ja, damals, das war so 2007, war ich viel im Ausland und das war so die Möglichkeit, sich zu vernetzen. So, und dann habe ich genauso angefangen wie viele andere auch, hast einen Account. Ja, wobei, ganz früher gab es noch MySpace, aber gut, so weit ausholen wollte ich jetzt auch nicht. Und dann gab es den Account und dann hast du halt gepostet und das klingt sehr privat und sehr persönlich und total irrelevant. Was aber auch dabei schon mich immer interessiert hat damals, war, auch wenn es vielleicht nicht gesund ist, so dieses, ja, warum hat denn jetzt dieser Post nicht so gut funktioniert wie der andere? Ja, also das hat mich damals schon sehr früh beschäftigt und hatte da natürlich noch keinerlei Auswirkungen. Und als es dann richtig losging, also das professionelle Social Media, das fing bei mir, würde ich sagen, 2018 an mit dem Start des Andersmacher-Podcast, weil da war ganz klar, das ist jetzt hier digitale Welt, digitaler Content und da gehörte auch Social Media, auch wenn ich den Instagram-Kanal damals mal sehr stiefmütterlich behandelt habe, gehörte das halt automatisch dazu. Ja. Also angefangen da und warum? Ja, was ist denn die Alternative? Also was ist die Alternative, wenn du egal mit dem, also unabhängig davon, was du machst, Menschen erreichen willst? Was ist die Alternative? Welchen schnelleren Weg, welchen besseren Weg gibt es als Social Media?
Ja. Ich meine, es führt heutzutage eh keinen Weg mehr dran vorbei. Ist aber natürlich immer ganz spannend und interessant zu sehen, wie die Leute da hinkommen, weil jeder hatte irgendwie so einen anderen Zugang zu Social Media. Die einen müssen es machen, die anderen wollen es irgendwie machen. Nachher in einem Business-Kontext bin ich voll bei dir, muss es irgendwie tatsächlich jeder machen. Aber so die individuellen Wege sind da doch ganz interessant zu hören. Tiziano, so ist Aaron zu Social Media gekommen.
Willst du die Frage auch noch beantworten?
Ja, ist die Sache. Wenn wir jetzt bei jedem, dann haben wir natürlich nachher 12 Fragen, ne?
Schon auch wieder.
Aber wenn du es so in den Raum wirfst, bei mir ging es los 2011 in der Schule. Ich hatte als kleiner Junge immer irgendwie den Wunsch, irgendwas vor der Kamera zu machen und habe dann 2011 angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen und habe da Videos hochgeladen, wo ich so Browser-Games gespielt habe. Kicker Star hieß das Spiel früher. Und da habe ich einen Kanal erstellt und da habe ich immer mein Team gereviewt. Danach ging es weiter mit Minecraft-Videos, die ich hochgeladen habe. Dann ging es los mit Technik-Videos, die ich hochgeladen habe. Und mein erstes Video vor der Kamera, ich habe mir damals auch noch einen Namen gegeben, so ein alter Ego, quasi von Dominik, blieb nur noch Nick übrig. Damit konnte man mich dann nicht mehr erkennen. Und das erste Mal, dass ich selber vor die Kamera getreten bin, das war 2013 für einen Vlog. Und dass ich das Ganze dann in so einen beruflichen Kontext gezogen habe, war 2019 war der Gedanke. Und ich habe letztens nachgeguckt, ich feiere jetzt 2025 mein 5-jähriges. Ich meine, am 28. Februar 2020 ging das erste YouTube-Video zum Thema Autos online und dass TikTok gestartet ist, das war auch 2020, aber dann doch etwas später.
Als du mir das letztens geschrieben hast, war so mein erster Gedanke, hoch, ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, weil wenn man viel so die Erfolge von anderen beobachtet, hat man ja häufig so das Gefühl, oder könnte man schnell das Gefühl bekommen, oder kriegst vielleicht auch du schnell das Gefühl so, ja, ich hab's verpasst, ne? Ist jetzt zu spät. So dieses, und es ist in kurzer Zeit sehr viel möglich in der digitalen Welt, dass mir da nochmal.
Ich glaube, gerade in so einem Unternehmenskontext wirken 5 Jahre sehr, sehr wenig. Für mich fühlte sich das an wie sehr, sehr viel, ne? Weil wenn man mit anderen Leuten, man lernt irgendwie jede Woche, jeden Monat irgendwie jemanden neuen kennen und dann kommt irgendwie ein neuer Kanal, der schießt aus dem Boden. Aber in Unternehmen mahlen die Mühlen meist etwas länger und da ist in 5 Jahren, es ist gar kein so langer Horizont und da bin ich voll bei dir. Da wirkt das tatsächlich doch wie ein recht kurzer Zeitraum. Und man kann dann doch in ja vergleichsweise wenig Zeit viel erreichen. Weil wie gesagt, das Shortform-Fenster ist ja noch viel kleiner. Ne? Also das war jetzt, vor 5 Jahren ging das erste auf YouTube Longform online. Und das Shortform richtig anfing, da ist der Zeitraum noch viel, viel kürzer. Also da kann man wirklich in kurzer Zeit viel erreichen.
Nächste Frage, nächste Question hier. Ich habe so in der Workshop-Historie gebuddelt, deswegen habe ich auch keinen Namen, weil da werde ich jetzt nicht die Kunden nennen, von denen diese Themen kamen. Und ich habe auch eher Ausschau gehalten nach Problemen. Also was für Themen hatten die eigentlich, was hat die beschäftigt, Kunden, mit denen wir angefangen haben zu arbeiten. Und ein Klassiker natürlich, Zitat, wir wissen nie, was die richtigen Hashtags sind. Wie macht ihr das?
Ah, Hashtags. Also über Hashtags habe ich mir früher auch sehr viele Gedanken gemacht und das ist wirklich eine Frage, das ist ein richtiger Klassiker. Und die Frage ist natürlich, wofür sind diese Hashtags überhaupt da? Und wenn ich einen Gedanken erstmal aus dem Weg räumen darf, dann ist das der, dass Hashtags irgendeine Relevanz haben, wie erfolgreich ein Video ist oder wie erfolgreich irgendwie ein Beitrag ist. Das hat mit einem Hashtag tatsächlich nichts zu tun. Ja, ganz früher war es tatsächlich mal so, dass man mit Hashtags irgendwie ein Suchvolumen generieren konnte, dass man irgendwie Reichweite auf seinen Beitrag gezogen hat. Das ist aber heutzutage einfach nicht mehr der Fall, weil die Algorithmen haben sich ein bisschen geändert. Wir sind weg von einem Social Graph hin zu einem Content Graph. Das heißt, es ist nicht mehr relevant, wem du folgst, sondern vielmehr, wie der Content ist. Und die Algorithmen tracken und checken genau, was du in deinem Content machst, was du sagst, wie du es sagst, was für Interaktionselemente du in deinem Content-Piece einbaust, etc. pp. Also dein Video wird wirklich quasi einmal nackt gescannt und wirklich auf alle Bestandteile runtergebrochen. Und damit weiß der Algorithmus genau, worum es geht und für wen dieses Video tatsächlich relevant ist, für wen es irgendwie interessant ist, sich anzuschauen. Und ja, du kannst irgendwie einen Hashtag nochmal drunter setzen, aber der Hashtag hat inzwischen mehr die Aufgabe, das Video nochmal zu kategorisieren und zu sagen, wo gehört das zu, worum geht es inhaltlich, um dem Algorithmus, ne, weil der muss sich das natürlich angucken, der muss das durcharbeiten, dem einfach schon mal mehr so Eckpunkte zu geben, worum es in deinem Video geht. Also die Relevanz für die Reichweite ist tatsächlich gleich null. Wir sagen einfach, gib dem Ganzen 2 bis 3 relevante Hashtags in Bezug auf Kontext. Ja, also wenn es beispielsweise um das Thema Versicherung geht, mach einen sehr nischigen Hashtag beispielsweise, der, was habe ich denn jetzt, eine Betriebsunfähigkeitsversicherung, ne? Dass du wirklich so einen sehr nischigen Begriff da reinpackst, dass der Algorithmus direkt weiß, worum es geht. Und davon nimmst du so 2, 3 und dann nimmst du eben nochmal einen Hashtag, der mit dir in Verbindung gebracht werden soll. Ne? Das ist zum Beispiel dein Name oder irgendwie etwas, was ein Begriff, den du prägen möchtest. Das war bei mir damals zum Start, war das immer Hashtag Autowiss. Das war unter jedem Video. Diesen Hashtag gab es vorher auf TikTok nicht. Den habe ich da mir ausgedacht tatsächlich. Oder wie bei uns unter jedem Video, ne? Social Attention, dass wenn man eben da den Namen sucht oder das eben auch bei Google mit eingibt, dass die Crawler da wissen, wonach sie suchen müssen oder was sie da finden sollen, dass man da einfach nochmal ja so einen Wiedererkennungswert schafft. Aber ansonsten haben Hashtags tatsächlich überhaupt keine Relevanz mehr in der heutigen Welt.
Ja gut, aber dann müssen wir unterscheiden in Relevanz für Reichweite, so wie es früher war. Das ist nicht mehr der Fall, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, Hashtags mach gar keine Hashtags. Sagen wir auch nicht.
Genau, sagen wir nicht. Eben um den Algorithmen zu zeigen, worum es in dem Video geht. Um denen quasi so eine Hilfe zu geben, zu sagen, hier, das ist eben Thema des Videos und dass sie einfach wissen, wonach sie da eben suchen sollen. Aber die meisten beziehen sich in der Frage eben darauf, okay, ich will ja viele Leute erreichen, ich will ein Suchvolumen abgreifen und dafür muss ich irgendwie Hashtag XYZ machen. Ein Hashtag ist nicht erfolgskritisch für das Video, ne? Also ob du jetzt 2, 3, 5 Hashtags darunter setzt, das hat jetzt keine Auswirkung darauf, wie viele Leute sich das Video anschauen oder nicht.
Gut, Gegenargument. Es wird ja immer davon gesprochen, wie wichtig, dass die Gen Z benutzt ja TikTok wie Google und umso wichtiger wird es ja, ne, die Verschlagwortung irgendwie in Captions.
Ja.
Das wäre dann das Gegenargument zu sagen, Hashtags sind aus Reichweitensicht nicht mehr so relevant. Ja gut, vielleicht das nicht, aber die Suchrelevanz ist viel wichtiger geworden.
Genau, Suchrelevanz ist das meine ich auch mit Kontext, ne? Dem Algorithmus einfach zu sagen, worum es geht, dem ganzen Kontext zu geben, damit das eben gefunden wird. Aber dabei geht es nicht um Hashtags, dabei geht es dann eben um die Caption. Und die Caption wird Wort für Wort eben getrackt und nicht nur die Hashtags. Das heißt, wenn du eben inhaltlichen Mehrwert gibst in der Caption, der beispielsweise das Thema deines Videos aufgreift, dann musst du das nicht als Hashtag in die Caption schreiben, sondern schreibst einfach eine etwas ausführlichere Caption, die eben Begriffe enthält, die gesucht werden können. Und die wird dann eben, und so wird dein Video dann eher nochmal gefunden, weil die Caption ausführlich geschrieben ist und du da Suchbegriffe eingesetzt hast, die da aufkommen. Aber das hat jetzt auch wenig Relevanz mit den Hashtags. Die sind da eben nochmal, ja, die sind nice to have da, aber das ist eher ein Thema der Caption als der Hashtags.
Alles klar. Nächste Frage.
Wir sind letztes Jahr beim Handelsblatt-Camp gewesen und da wurde mir eine Frage gestellt und die war wirklich ganz interessant. Ich verkaufe Versicherung, da kann ich gar keine Videos zu drehen. Wie finde ich Ideen?
Oh Gott. Also, generell kann man Videos zu allem drehen. Content gibt es zu allem. Ich kann zu allem einen Text schreiben, ich kann zu allem ein Bild machen, ich kann zu allem ein Video machen. Also das ist ich weiß nicht, woher diese Überzeugung kommt bei der Person. Das stimmt nicht. So, wie finde ich, also ich würde es trennen, ne? Also ich würde es einmal trennen in die Art des Contents. Vielleicht, um darauf einzugehen, vielleicht kommt es daher, dass die Person sagt, Versicherungen sind ja, ich kann die ja nicht anfassen. Ja, also das ist ja kein Sarg, das ist keine Maschine, ich kann die ja nicht anfassen. Gut, darum geht es auch nicht nur, sondern es geht um die Themen. So, und du hast eben das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung angesprochen. Nimm das Thema Unfallversicherung. Du kannst dich ja wohl neben den Ort des Geschehens stellen, neben ein Auto und sagen, hast du schon mal einen Steinschlag in deiner Scheibe gehabt? Blablabla. Also natürlich kann man dazu Videos machen. Ich hoffe, das wird klar. Wie finde ich Ideen? Das ist eine sehr gute Frage, die uns heute in dieser ersten Folge gleich auch noch begleiten wird bei unserem Blick hinter die Kulissen bei Social Attention. Und ich will jetzt auch nicht so viel vorweggreifen. Ich würde mir aber immer die Frage stellen, und wenn er ja versicherungstechnisch beruflich involviert ist, wird er da Antworten drauf haben, welche Fragen stellen deine Kunden? Und zwar in echt, in Wirklichkeit. nicht, welche Fragen sollen sie stellen, ja, so nach dem Motto, ah, was ist die tollste Berufsunfähigkeit, warum ist die und die Versicherung besser als die andere, das fragt in der Regel keiner, sondern was ist die Lebensrealität der Leute, die du erreichen willst? Und das ist genau sowas, wie ich gerade schon gesagt habe. Du hast einen Steinschlag, ist zum Glück keiner geworden, aber es hat ziemlich laut geknallt mitten auf der Autobahn und ich dachte mir so, okay, was würde ich dann eigentlich als nächstes machen? Ich wüsste es wirklich nicht. Ne? Ich würde wahrscheinlich nach Hause fahren und müsste mir halt erstmal Gedanken dazu machen. Und das ist das, was ich meine mit, versetz dich in die Lebensrealität der Menschen, die du erreichen willst. Welche Fragen haben die? Was haben die für Probleme vor allem? Und beantworte diese Fragen, löse diese Probleme, nimm das Ganze als Video auf und fertig ist der Content.
Ja, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, der bei vielen, ich weiß gar nicht, warum das ist, gerade im Unternehmenskontext aufkommt. Fragen, die die Leute tatsächlich haben, Fragen aus der Lebensrealität und nicht Fragen, die die Leute sich stellen sollen. Ich habe letztens noch einen Vortrag gehalten in einem Automobilkonzern, einem sehr, sehr großen, und da wurde mir auch die Frage gestellt, ja, wie sollen wir denn unsere Themen zu den Leuten bringen? Ich so, ja, was werden euch denn für Fragen an den Kopf geworfen? Ne, ihr macht immer irgendwie eine große Show und dann sieht alles mega aus. Und ja, das ist natürlich cool zu erzählen, aber wie ist die Realität der Leute? Kaufen die sich wirklich Auto XY für den riesigen Preis oder nehmen sie davon doch eher die Basisvariante mit 2-3 Ausstattungen? Was ist die tatsächliche Frage in der Elektromobilität? Und das ist also 100%, das unterschreibe ich zu 100%, die Fragen der Lebensrealität und nicht das, was die Leute sich irgendwie stellen sollen. Ne? Weil das führt dann meist immer zu komischen Antworten.
Ja. Nächste Frage. Nächstes Problem hier. Wir haben Schwierigkeiten, regelmäßig zu posten. Was können wir tun?
Oh, das ist eigentlich ganz einfach zu lösen. Weil wenn du Schwierigkeiten hast, regelmäßig zu posten, ist das Problem häufig, dass du nicht dazu kommst, zu produzieren. Und das Problem löst sich dadurch, dass du dir einmal Gedanken machst, okay, was möchte ich jetzt irgendwie produzieren, und dir einen festen Tag im Kalender blockst, sei es einmal in der Woche, sei es zweimal in der Woche, sei es vielleicht zweimal im Monat, wo du mit dem Team, was für den Social-Media-Kanal zuständig ist, zusammenkommst und einmal gebündelt alles abdrehst. Ne? Wir nennen das Blogproduktion und schaffen es eben so auch, bei einem Kunden beispielsweise an einem Tag im Monat 30 Videos abzudrehen. Je nachdem, wie lange die ausgespielt werden, kommen wir damit zwischen 4 bis 8 Wochen. Und wir haben dann genau so lange erstmal keine Kopfschmerzen mehr, was wir posten sollen. Weil wir uns eben einmal Gedanken gemacht haben, einmal uns hingesetzt haben, einmal alles aufgenommen haben, dann wurde einmal alles geschnitten. Klar gibt es vorne und hinten immer so ein bisschen, ne? Man muss sich die Gedanken machen und die Ideen zusammenschreiben und hinterher muss man eben die Videos, die man aufgenommen hat, auch nochmal schneiden. Aber so kann man eben die Arbeit, die eben mit Social Media anfällt, einfach bündeln auf wenige Zeitpunkte und einen kürzeren Zeitraum und macht und hat dann eben nicht mehr diese Kopfschmerzen mit dem Problem, ja, was soll ich eigentlich posten, weil man einfach eine große Batterie an Content-Pieces hat, die man über einen längeren Zeitraum produzieren kann. Also einmal hinsetzen, Gedanken machen, produzieren, schneiden, Blogproduktion machen, und dann müsste das Problem auch behoben sein.
Ja, absolut. Und ich würde noch ergänzen, dass es der effizienteste Weg ist, vor allem wenn du jetzt an Unternehmenskontext denkst und du brauchst irgendwie jemanden vor der Kamera, du brauchst irgendwie ein Accessoire, du brauchst irgendwie, es gibt irgendwie, was weiß ich, ein spezielles Fahrzeug, was relevant ist. Dann gibt es noch zwei weitere Dinge, die organisiert werden müssen. Und das alles wird einmal gemacht, genau. Alles wird einmal organisiert und alle Beteiligten müssen einmal vor Ort sein und nicht 7-mal in 23 Tagen. Ja. Was aus unserer Erfahrung nach bei Unternehmen ein absoluter Gewinn ist, wenn man das alles so konzentriert auf eine Produktion, und das hat dann also diesen selben Effekt. Gibt es natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwie One-Man, One-Woman-Show bin und da muss ich vielleicht nicht für 2 Monate vorproduzieren, ja, aber vielleicht für 2 Wochen, ja, dass man dann halt etwas auf Lager hat. Das ist da, glaube ich, das, worum es geht.
Ja. Letzte Frage von mir. Was würdest du machen, wenn deine Hauptplattform auf Social Media morgen nicht mehr laufen würde? Tatsächlich vom Namensvetter Dominik. Deswegen, die muss ich unbedingt nehmen.
Also unsere Hauptplattform oder was, ja?
Ja, also es war einfach so generell formuliert, was würdest du machen, wenn deine Hauptplattform so auf Social Media morgen nicht mehr laufen würde? Ich gehe mal davon aus, er meint jetzt beispielsweise in meinem Fall 700.000 Follower auf TikTok und die Plattform funktioniert nicht mehr.
Gut, dann beantworte ich es jetzt nicht ganz aus meiner Perspektive, sondern einfach so ein bisschen auf einer Metaebene gar nicht in die Situation kommen, nur abhängig zu sein von einer Plattform. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Nicht zu sagen, wir produzieren jetzt Real-Content und machen alles auf Instagram, sondern eher zu sagen, hör mal, wir produzieren vertikalen Video-Content und den spielen wir da aus, wo es am relevantesten für uns ist. Und das hängt sicherlich von den Ressourcen ab, das hängt sicherlich auch von der Zielsetzung ab, das hängt von der Zielgruppe ab, aber man kann mal so, um es einmal zu überschlagen, natürlich sagen, die größten und relevantesten Plattformen sind YouTube Shorts, sind TikTok und sind Instagram. So, Klammer auf, Facebook darf man natürlich nicht vergessen, Klammer zu. So, und
Snapchat vielleicht das ist noch der, jetzt.
Bitte?
Snapchat vielleicht noch jetzt in Zukunft.
Genau, also und dann gibt es natürlich noch ganz viel, kannst du auch LinkedIn und dies und das, also Vertical Video hat halt die tektonischen Platten der Social-Media-Welt verschoben, haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle mitbekommen. Und das ist schon das erste Dingen. Ja, und dann gibt es natürlich trotzdem immer noch die eine Plattform. Also selbst wenn du das richtig machst, gibt es, und Dominik hat das ja richtig gemacht, gibt es trotzdem die eine Plattform, die Leuchtturmreichweite hat. Und da würde ich sagen, das gehört so zum Leben auf Social Media dazu, sich regelmäßig neu zu erfinden. Ja, also wenn Dominiks x-tausend auf TikTok von heute auf morgen weg sind, ich glaube, das wird sich gar nichts bei dir ändern, ehrlich gesagt. Also aus Produktionssicht würde sich nichts ändern, weil du produzierst für eine Content-Art in erster Linie. Und aber wenn man jetzt so das Mindset angeht, so nach dem Motto, oh, ist das schlimm und wie auch immer, ja, aber das gehört irgendwie dazu. Irgendwas floppt mal, irgendwas funktioniert mal nicht, irgendwas wird mal abgestellt, irgendwann ändert sich der Algorithmus, dann funktioniert das nicht mehr, was man vorher gemacht hat. Das haben wir schon etliche Male erlebt, dass das, was wir gelernt haben, etabliert haben und tausendfach genutzt haben, irgendwann nicht mehr funktioniert. Und da muss man sich was Neues einfallen lassen. Und aber in deinem konkreten Fall würde sich gar nichts ändern. Und das ist ja eigentlich die beste Antwort auf diese Frage.
Aber es würde sich nichts ändern aus genau dem Grund, den du am Anfang gesagt hast, weil eben nicht nur für eine Plattform produziert wird, dass man überhaupt nicht in diese Bredouille kommt, sich diese Frage stellen zu müssen, sondern dass man sagt, Vertical Video, das spiele ich da aus, wo es möglich ist.
Ja. So. Letzte Frage von mir. Irgendwie schaffen wir es nicht, eine echte Community aufzubauen. Wie geht das?
Eine echte Community aufbauen. Da gibt es verschiedene Wege, um dahin zu gehen. Und der wichtigste Punkt ist erstmal, echtes Interesse an deiner Community zu zeigen. Weil wenn du deiner Community nicht zeigst, dass sie dir wichtig ist, warum soll sich überhaupt eine Community um dich aufbauen? Und das kannst du beispielsweise machen, indem du Kommentare beantwortest, indem du mit denen interagierst über DMs, wenn sie dir schreiben. Also das ist wahrscheinlich so die höchste Kunst. Das kannst du aber auch darüber machen, dass du Kommentare, die schreiben, aufgreifst und die in einem Video beantwortest. Ne? Also wenn du einen Kanal aufbaust und irgendwie dich zu einem Thema positionierst und dazu bekannt werden möchtest, dann werden dir die Leute zwangsweise irgendwann natürlich Fragen stellen zu deinem Expertentum, ne? Also zu Social Media, zum Thema Versicherung, wenn wir jetzt das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung wieder aufgreifen, der Basti von Versicherung mit Kopf, der bekommt ja massiv viele Kommentare aus seiner Community, weil er aber auch kontinuierlich auf diese Kommentare eingeht, weil er die in den Kommentaren beantwortet, weil er aber auch Videos daraus macht. Und da schlägt er einfach auch nochmal zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen baut er eben diese Community-Bindung auf, aber zum anderen generiert er daraus auch einfach neue Content-Ideen. Er muss sich gar nicht mehr selber Gedanken darüber machen, was poste ich jetzt eigentlich als nächstes. Ne, greift auch nochmal deine zweite Frage von eben auf. Auch das einfach ein super Vehikel, um neue Ideen zu sammeln. Einfach die Fragen der Leute zu nehmen, die sich für das Thema interessieren, die sich für dich interessieren. Und wenn du ihnen eben zeigst, dass sie dir wichtig sind, indem du das beantwortest, Videos daraus machst, DMs machst etc. pp., dann baust du da auf lange Frist auch einfach eine Community auf. Es gibt natürlich auch noch andere. Du kannst auch Stories machen, die natürlich nochmal eine Nahbarkeit aufbauen. Aber das ist tatsächlich schon eher wieder die Königsdisziplin. Erstmal musst du in deinem normalen Content und Videocontent die Hausaufgaben machen und dann kannst du den nächsten Schritt gehen und Stories machen, um da nochmal irgendwie authentischer zu wirken. Aber wenn du die Hausaufgaben dann nicht gemacht hast, dann brauchst du da gar nicht erst hinkommen.
Ja, und wie wir die Königsdisziplin Instagram-Stories oder Stories beherrschen, das werden wir ja heute auch noch lernen, beziehungsweise ich werde das ja noch lernen. Und ja, okay, cool. Also, Community-Fragen, wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, lass uns wissen, schreib uns auf irgendeinem Weg, wie du uns erreichst und vielleicht beantworten wir dann deine Frage, eure Frage hier beim nächsten Mal. Yes. Kommen wir zum Blick hinter unsere Kulissen, kommen wir zum Thema, wie haben wir es geschafft, bei einem neuen Kunden schon nach 3 Videos viral zu gehen? Und vielleicht zum Kontext, wie schon gesagt, es war ein neuer Kunde, es ist ein familiengeführtes Bäckereiunternehmen, die haben 30 Standorte in Niedersachsen, rund um Hannover und gibt es seit 1920, also ist ein etabliertes Handwerksunternehmen und wir gucken uns, würde ich sagen, zum Start, um in das Thema reinzukommen, einfach mal dieses virale Video an und dann decoden wir, wie es denn dazu gekommen ist. Und dafür schauen wir uns einmal, ich lasse das jetzt hier einfach mal einmal ablaufen, das Instagram. Ich bin hier auf Instagram, gucken wir uns mal an und wie das performt hat, schauen wir uns danach an.
Hey, wie sollte ich ein Brot lagern, damit es möglichst lange frisch bleibt?
Oh, das machen wirklich viele Leute falsch.
Ich leg's immer in den Kühlschrank.
Was? Im Kühlschrank bewirkst du genau das Gegenteil. Es wirkt dir schnell alt. Es gibt 3 einfache Tipps zu beachten. Deswegen schickt das Video jemanden, der frisches Brot genauso liebt wie wir. Erstens, benutze zur Aufbewahrung einen Tontopf wie diesen hier. Der nimmt die Feuchtigkeit auf und sorgt dafür, dass dein Brot länger frisch bleibt. Plastikbehälter bewirken das Gegenteil. Bitte unbedingt vermeiden. Du hast keinen Topf? Zweitens, dann nimm eine Tüte. Es reicht auch die Papiertüte vom Bäcker, solange es kein Plastik ist. Drittens und zum Schluss der wichtigste Tipp. Bei einem vernünftig gebackenen Brot verliert nur die Schnittkante Feuchtigkeit. Das lässt das Brot trocknen. Retrogradation nennt man das. Deswegen kannst du aufgeschnittenes Brot einfach auf der Schnittkante auf ein Brett legen. Wirkt Wunder, glaub mir. Und hast du noch mehr Fragen rund um Brot, Brötchen oder Bäckereien?
Also ich bin auf Instagram 41.846 Likes. Das Ganze hat jetzt 3,3.
Wahnsinnig, aber gestern noch, da war es bei 3,1 Millionen Aufrufen.
3,3 Millionen Aufrufe. Auf TikTok sind es nochmal 1,2 Millionen Aufrufe. Also das sind die 2 Plattformen, wo die Videos aktuell vom Kunden ausgespielt werden. Und also wir sprechen hier über 4,5 Millionen Aufrufe mit einem Video. Und das ist jetzt 12 Tage online. Das wird also noch ein bisschen weiterlaufen. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wie haben wir das geschafft? Und darauf gibt es natürlich eine Antwort. Und ich habe sie so ein bisschen vorbereitet, mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich gehe einfach Punkt für Punkt durch. Ich habe hier 5 Punkte stehen, 5 Dinge, 5 Gründe, weshalb uns das gelungen ist. Und Dominik, du...
Ich ergänze das gerne, ja.
Ne? Also, der erste Punkt, und der kommt wirklich von Herzen, ist, das ist nicht zu unterschätzen, ist die Offenheit auf Kundenseite für Neues. Weil wir haben schon häufig erlebt, dass so wie wir Social Media sehen, so wie wir an Social Media rangehen, so wie wir Social Media Content produzieren, ist das ein bisschen anders, als es viele andere machen. Und wir haben da so unsere Ansicht und es ist sicherlich nicht leicht für Unternehmen, die uns kennenlernen, sich das anzuhören am Anfang, was wir von deren Auftritt halten, weil wir sind da sehr ehrlich. Und in dem Fall war das jetzt nicht verkehrt. Also das Unternehmen, also Göing, hatten soliden Instagram-Auftritt gehabt. Die hatten da irgendwie 11.000 Follower. Daraus sind jetzt durch dieses Video vor allem sind es ein paar Tausend mehr geworden. Das ist sicherlich nicht mehr so krass wie früher, dass man da direkt irgendwie 20.000, 30.000 Follower einsammelt mit einem viralen Hit. Aber gab auch kein CTA aufs Folgen im Video, hast du ja eben gesehen. Auf jeden Fall war das alles solide, aber irgendwas hat denen halt gefehlt und die waren offen für Neues. Ja, die waren offen dafür zu sagen, okay, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Lass uns mal Leuten zuhören, die schon mehrfach unter Beweis gestellt haben, dass sie wissen, was sie tun. Und ich erinnere mich an die Workshops. Es gibt bei uns immer dann einen Strategiepart und da gab es sicherlich so den einen oder anderen Moment, wo ich auch gemerkt habe, so okay, das ist jetzt hier wirklich eine neue Welt für die. Ne? Und das gilt jetzt nicht nur für den Kunden, sondern das gilt eigentlich für alle Kunden. Das ist ein Mindset-Wechsel, den die bei uns mitmachen, der wichtig ist, der aber halt nicht nur von uns lebt, sondern, und deswegen sage ich es ganz von ganzem Herzen als allererstes, das Ganze lebt von der Offenheit und von der Bereitschaft von Kundenseite, das dann auch einfach zu machen und uns da zu vertrauen und zu sagen, ja, zu dem Thema machen wir jetzt ein Video.
Ja.
Ergänzungen?
Nö, also das auch in der Herangehensweise von der Umsetzung wahrscheinlich auch so, wie man das vielleicht nicht machen würde. Also dann das bedarf erstmal Mut von einem Kunden, da auch einfach offen zu sein, hinter die Kulissen führen zu lassen und da einfach auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen und sich dafür offen zu zeigen. Das ist auf jeden Fall, also ohne das würde alles, was jetzt wahrscheinlich kommt, gar nicht erst möglich sein.
Richtig. Zweiter Schritt, zweiter Grund, weshalb das ganze Ding funktioniert hat. Und das ist etwas, was wir immer machen am Anfang. Wir verstehen, was das eigentlich für ein Unternehmen ist, was das für eine Marke. Und wir sagen immer gerne, das sagen wir auch in Recruiting-Gesprächen gerne, wenn es dann so um den redaktionellen Bereich bei uns geht, wir werden immer Mini-X. Also wir werden zu Mini-Bestattern, zu Mini-Erziehern, zu Mini-Bäckern in diesem Fall. Weil wir müssen schon die geistigen Kapazitäten haben, zu verstehen, okay, das ist das, was da los ist. Ach so, und so wird das gebacken, ah, und so nicht. Und dafür benutzen die die Maschine. Okay, und ich muss sicherlich nicht alle Details kennen. Und ich es hilft auch sehr, das alles nicht zu wissen, um Fragen zu stellen, die sich nicht stellen. Aber wir ergründen ganz am Anfang, und das ist ein Prozess bei uns, der anfängt mit einem Vorgespräch vor den Workshops, wo wir sehr viele Fragen stellen, wo wir herausfinden, hör mal, was ist wirklich das, was euch auch ausmacht? Wie unterscheidet ihr euch von anderen? Was würden eure Kunden über euch sagen? Und so weiter und so fort. Also wir lernen die Welt unserer Kunden, unserer Kunden kennen, und das lebt bei uns einfach von Neugier. Also wir sind sehr neugierig. Wir finden in allem immer etwas Spannendes und haben halt auch keine blinden Flecken. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also wir stellen, ich weiß genau, wie das ist, wenn wir Besichtigungen beim Kunden machen vor einem Dreh zum Beispiel, und es ist ein komplexerer Dreh, und wir sagen, okay, wir müssen uns die Location vorher angucken und wir gehen durch so eine Location, und ich merke immer wieder, wir achten auf ganz andere Sachen als unsere Kunden. Ich stelle dann zu ganz anderen Sachen Fragen, wo ich dann so richtig angeguckt werde, hä, warum interessiert dich das denn? Und wir gucken halt nach Content und wir gucken nicht nach dem, was irgendwie, ich weiß nicht, was das gegenüber davon ist.
Das ist auch in Unternehmen irgendwie recht normal, und ich glaube, vielleicht ist das sogar auch einfach eine menschliche Sache. Je länger du natürlich mit etwas firmest, je länger du dich mit etwas beschäftigst, desto normaler wird es natürlich für dich. Ne? Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und das ist für dich dann nichts mehr Besonderes. Und deswegen ist es so gerade wichtig, jemanden zu haben, wie bei so einer Location-Besichtigung, wo du dann hingefahren bist oder wo ich dann auch mal häufiger hingefahren bin, jemanden zu haben, der von extern kommt, für den das, was für die Leute normal ist, wieder besonders ist. Der da einfach mit einem anderen Blick drauf geht und einfach sich fragt, ja, wofür ist denn das eigentlich? Was macht ihr denn damit? Um da einfach so die Perspektive der Person anzunehmen, die eben nicht in diesem Unternehmen arbeitet, die aber, wie wir alle eben sind, am Handy hängen und überzeugt werden wollen, dass wir uns dieses Video anschauen. Und dafür muss man einfach mal wieder aus dieser Perspektive rauskommen, als Externer da reinschauen und dieses Normale wieder durchbrechen und zu gucken, was ist da eigentlich doch besonders, was für die Leute, die das täglich machen, inzwischen einfach normal geworden ist.
Ja, guter Punkt. Also, dritter Schritt, dritter Grund. Und das ist, wie wir es nennen bei uns, die Value-Tainment-Strategie, die Value-Tainment-Methode, nach der wir ganz leidenschaftlich arbeiten. Das heißt, wir fragen uns bedingungslos, welchen Mehrwert können wir den Leuten, die ihr erreichen wollt, mit dem Blick auf eure Zielsetzungen geben? Was sollen die davon haben, sich unseren Content anzuschauen? Wir hatten eben schon über die Themen gesprochen, was stellen die sich so für Fragen, und wir arbeiten da mit einem Drei-Kreis-Modell, also worüber können wir informieren, zu welchen Themen können wir bewegen, also eine emotionale Geschichte erzählen, und wie können wir unterhalten. Informieren, bewegen, unterhalten, das ist die Basis von gutem Content, und könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde weiter drüber referieren, würde den Rahmen sprengen, aber das ist die Grundlage, und dann gehört es natürlich immer dazu, im Blick zu behalten, okay, was ist nochmal unser Ziel eigentlich? Deswegen ganz wichtig, dieser zweite Schritt, ein Verständnis dafür zu haben, okay, worum geht's dem Kunden, was ist das für ein Unternehmen? Und deswegen ist es hier ganz wichtig, bei der Ausarbeitung der Strategie die inhaltliche Welt aufzumachen, worüber können wir informieren, bewegen und unterhalten, aber auch nicht vergessen, was ist unser Ziel und was ist irgendwie auch machbar in unserer Welt, ja, und was passt irgendwie auch zu uns. Weil man kann ganz wilde Ideen haben, man kann total unterhaltsame Ideen haben, aber es passt überhaupt nicht zum Unternehmen. Und aus unserer Sicht gibt es dann schnell die Situation, dass es da irgendwie so ein Mismatch gibt. Und all diese Variablen, die behalten wir im Blick und wir formen daraus, und das ist das Ergebnis unserer Value-Tainment-Strategie, Formate. Wir denken nicht in Videoideen, so, lass mal ein Video machen zu, wie kann man eigentlich Brot richtig lagern? Das ist ein sehr viel späterer Schritt. Der erste Schritt ist immer, wie können wir dem Ganzen einen Rahmen geben, der sich reproduzieren lässt wie so eine Netflix-Serie. Ja? Und in diesem Fall, das Video, was wir uns gerade angeschaut haben, gehört zu dem Format Bäckerfragen. Das war ein Ergebnis aus dem Strategie-Workshop, dass wir gesagt haben, Freunde, wir müssen einfach Bäckerfragen beantworten und ich würde noch das Wort echte ergänzen und du erinnerst dich an den Anfang hier der ersten Social Media Praktika-Folge, wo ich auch schon davon gesprochen habe, echte Bäckerfragen. Und wir haben nach echten Bäckerfragen gesucht und nicht nach den Fragen, wo unser Kunde sagt, oh, wir hoffen, dass das und das gefragt wird. Nein, sondern nach echten Bäckerfragen. Und was ist eine echte Bäckerfrage?
Wie lagere ich mein Brot richtig?
Wie lagere ich mein Brot so, dass es lange frisch bleibt?
Genau, ja, weil wahrscheinlich wäre sonst etwas gekommen, irgendwie, wie schafft ihr es, dass ein Brot lange frisch bleibt? Ne? Ist wahrscheinlich irgendwie so, geht aufs Gleiche hinaus, aber da einmal die andere Perspektive einzunehmen, die echte Frage zu stellen aus User-Perspektive, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn ich das, wir nennen das ganz nett immer das IBO-Modell, informieren, bewegen, unterhalten, sag mal, aufgreife, dass man das trotzdem auch immer so ein bisschen in den, gerade im Shortform-Bereich, in den unterhaltsamen Part reinbringt. Ne? Dass man klar irgendwie einen Fokus setzt, ist man eher informierender, ist man bewegender oder ist man wirklich rein unterhaltend, aber im Shortform-Bereich einfach ganz wichtig, immer so eine gewisse Unterhaltung mit reinbringt. Wir haben das Video ja gerade gesehen, zumindest für all die, die sich das Video hier als Videopodcast anschauen, dass man sich nicht einfach nur starr wie so ein Brot neben den Tresen stellt und das Ding runterreferiert, sondern da eben auch einen gewissen unterhaltsamen Touch reinbringt in der Art und Weise der Darstellung, ist dann natürlich auch extrem wichtig.
Ja, das Gegenüber von wie kann ich Brot so lagern, dass es lange frisch bleibt, wäre halt eine sehr werbliche Botschaft, sowas wie, ja, wir haben bald Erdbeerkuchen im Angebot, lass mal ein Video dazu machen.
Ja.
Das wär das Gegenstück, ne? Wo wir sagen, das ist super, könnt ihr in eure Instagram-Story packen, weil ihr damit Menschen erreicht, die euch schon kennen. Wir wollen Menschen erreichen, die euch noch nicht kennen und die müssen wir anders abholen.
Ja, und da ist natürlich auch bei Reels und bei Shortform-Content auch einfach, ich sag mal, in so einem Marketing-Funnel eine ganz andere Rolle. Ne? Wenn du von diesem sehr werblichen Content sprichst, ist er natürlich einfach sehr konvertierend, aber dafür musst du halt auch erstmal die Leute erreichen, die dich kennen. Ne? Und dafür musst du ja erstmal bekannt werden. Und das kannst du eben nicht mit Content machen, der sehr, sehr werblich ist, weil dafür interessiert sich im ersten Schritt keiner. Du musst erstmal das Tor sehr weit aufmachen oder wie wir mal sagen, du musst den Bus erstmal füllen mit den Leuten, die sich potenziell für dich interessieren. Und dann musst du sie zum Aussteigen bringen, dass sie sich für dich interessieren. Und dann musst du sie im nächsten Schritt dazu bringen, auch in deine Filiale zu gehen. Aber erstmal musst du diesen Bus ja füllen mit den Leuten. Und dafür musst du eben auch Themen aufgreifen, die die Leute interessieren, die sich tatsächlich stellen und die dann überhaupt dazu führen, dass sie in diesen Bus einsteigen.
Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon in den vierten Grund, in den vierten Punkt übergegangen. Und das ist nochmal das, worauf ich ausführlich eingehen wollte, diese echten Bäckerfragen. Und das ist so wichtig, weil das kann jeder, das kannst du, wenn du uns gerade zuhörst, ohne Probleme auf deine Situation, auf deine Marke, auf dein Unternehmen übertragen. Sagen wir mal, was sind eigentlich die echten Fragen, die hier gestellt werden? Und nicht die, ne, wir sagen es jetzt zum siebten Mal in anderen Worten, ich glaube mittlerweile ist verstanden, nicht die Fragen, die ich gerne gestellt bekomme, sondern was sind die echten Fragen? So, und die können manchmal ein bisschen weird sein, die können manchmal ein bisschen komisch sein, die können manchmal ein bisschen trivial klingen. Ja, aber ist egal. Die sind qualifiziert, weil sie wurden ja dir gestellt.
Ja.
Und dann mach einfach dazu Content. Und ich erinnere mich an sehr viele Redaktionskonferenzen, wo wir mit dem Kunden dann den nächsten Produktionszyklus vorbereiten. Und dann haben wir halt unterschiedliche Stakeholder von Kundenseite da drin und häufig sitzen da auch die Fachexperten mit drin, die halt dann auch sprachfähig sind zu so einem Themen wie, ja, dazu können wir ein Video machen, weil, oder ah nee, das wollen wir nicht, weil, oder wir machen das so und so. Solche Leute haben wir bei uns mit in der Redaktionskonferenz sitzen. Und ich habe schon häufig gehört, diese Aussage, wenn wir irgendwie eine Idee hatten oder gesagt haben, ah, lass doch mal ein Video da und dazu machen. Ja, aber das interessiert doch keinen. Und dann ist die Frage, was steckt dahinter? Dieses interessiert doch keinen. Ist das was Subjektives? So, also mich würde das jetzt überhaupt nicht interessieren. Oder ist das dieses, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, so, ja, aber das ist doch klar. Das ist doch völlig offensichtlich. Das interessiert doch keinen. Und das ist ein krasser Denkfehler.
Ja.
Und auf den weisen wir natürlich immer ganz leidenschaftlich hin und sagen, hey, nur weil euch das klar ist, nur weil das für euch einfach ist und langweilig klingt, um euch geht's hier aber auch nicht. Es geht uns um die Leute, die wir da draußen erreichen wollen.
Ja.
Und gerade deshalb ist, und ich habe schon häufig gehört in Redaktionskonferenzen, aber das interessiert doch keinen. Und dann denke ich mir immer, jetzt erst recht. Jetzt müssen wir erst recht ein Video dazu machen, weil das, ja, das ist der Content, der auf der Straße liegt. Also der vierte Punkt, die Echtheit, die echten Bäckerfragen in dem Fall war es einfach eine Frage, die,
ja, die, also wenn man an Bäckerei denkt, wenn man an ein Brot denkt, ist das mit einer der ersten Fragen, ne? Wie schaffe ich es, dass das Brot möglichst lange frisch bleibt? Also die Frage brennt ja gefühlt so jedem unter den Fingernagel und die baut eben eine sehr große, wie sagt man in Neudeutsch, Relatability auf. Ne? Also du kannst dich damit einfach identifizieren. Und das ist eben das, was auf Social Media extrem wichtig ist. Du erreichst halt echte Menschen da draußen, die echte Fragen haben und sich diese Fragen auch stellen. Und ein gutes Vehikel oder eine gute Möglichkeit, um diese Fragen im Unternehmenskontext einfach sich rauszuziehen, ist beispielsweise in Kundengesprächen danach mal einmal zu notieren, was wurden mir hier eigentlich gerade für Fragen gestellt? Was musste ich für eine Frage beantworten? In diesem,
ja.
Wir haben eben über die Frage gesprochen, wie kann ich jetzt über Berufs- oder wie kann ich über Versicherung sprechen? Also gerade im Versicherungsbereich haben ja die eigentlich alle Kundenkontakt und telefonieren und sprechen mit Menschen und bekommen ja eigentlich im Stundentakt massiv viele Fragen an den Kopf geworfen. Und genau diese Fragen gilt es eigentlich zu beantworten. Du musst halt nicht mal mehr Gedanken darüber machen, was du für einen Content produzierst. Du bist sehr, sehr nahbar und du greifst halt das auf, was die Leute sich tatsächlich fragen. Es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation und die Fragen liegen im Alltag, auf der Straße, in den Gesprächen. Man muss sie eigentlich nur einmal aufschreiben, notieren und dann greift man sie auf und macht daraus Content.
Ja, oder du machst daraus auf eine KI-Situation, aus deiner Win-Win-Situation und fast ChatGPT.
Geht natürlich auch, ja. Aber ich meine, das sind halt die Fragen, die Leute so selbst haben. Weil beispielsweise, wenn ich mal ganz weit zurückdenke an die Stadtsparkasse Düsseldorf, ich weiß nicht, ob eine KI auf den Gedanken gekommen wäre. Wir haben das Format entwickelt, welche Währungen gibt es eigentlich, wie hieß das Format mal? Wie zahlt man den X? Und da haben wir verschiedene Länder aufgegriffen und erklärt, wie man in den gewissen Ländern zahlt, mit welcher Währung. Und da wurde uns halt irgendwann die Frage gestellt, ja, wie zahlt man eigentlich in GTA? Ne, das ist halt wieder out of the box, wo also vielleicht wäre eine KI drauf gekommen, aber das ist einfach eine Frage gewesen, die sich die Community gestellt hat, die wir aufgegriffen haben, die extrem gut funktioniert hat, die tatsächlich auch einfach auf der Straße lag, die wir nur aufnehmen mussten und Content draus machen mussten.
Ja, also, das war der vierte Punkt. Die einfach eine echte Frage zu stellen. Und der fünfte Punkt ist dann, ich sehe gerade schon, es werden wahrscheinlich 6 Punkte. Der fünfte Punkt ist dann natürlich die Umsetzung. Und da würde ich mal so aufs Skript eingehen. Und Dominik kann gleich gerne mal auf die Produktionsaspekte eingehen. Ich habe das Skript hier vor mir. Also du musst wissen, das Video, was wir uns eben angeschaut haben, ist vorbereitet, ist geskriptet. Da wird nicht spontan irgendwie mal was gedreht, nicht in diesem Format. Es gibt Formate, wo wir ungeskriptet drehen. In dem Format ist jedes Wort, weil ich kann dir das Skript jetzt hier vorlesen und dir würde es bekannt vorkommen. Ja, also hier, räumt Brot, kommt aus POV-Perspektive mit Brot in der Hand. Wie sollte ich ein Brot lagern, damit es so lange wie möglich frisch bleibt? Oh, das machen viele falsch. Ich lege es immer in den Kühlschrank und dann habt ihr eine super Reaktion vor Ort aufgenommen. Also, 3 Dinge, die mir auffallen, wenn ich auf das Skript gucke. Erstens, wir starten mit einer interaktiven Szene, die thematischen Kontext schafft. Ja, ich sehe Bäckerei. Ich verstehe sofort Bäckerei. Ich habe jetzt niemanden in irgendeinem Set sitzen oder wie auch immer. Das gäbe sicherlich andere Wege, das zu machen. Aber wenn wir einen Kunden haben, der eine Bäckerei ist, dann wollen wir auch die Welt zeigen, aus der der Kunde kommt. Also ein interaktiver Start, wo wir diese, wir nennen das Szenen bei uns, wo wir diese Szene quasi nachspielen. Ja, so dass jemand da gerade diese Frage stellt. Zweiter Punkt ist, dass wir am Anfang ganz bewusst, also wie sollte ich ein Brot lagern, damit es so lange wie möglich frisch bleibt? Oh ja, das machen viele falsch. Das ist genau ganz bewusst so formuliert, weil du dir dann denkst, mache ich das falsch? Was mache ich denn? Was meinen die denn? Und dann sagt die Person, ich lege es immer in den Kühlschrank, weil das ist so die Nummer, das ist so der Nummer 1 Mythos, der dann kommt. Und dann kommt die Reaktion, so wie gesagt, was? Ne? Der Kollege da vor Ort super, super umgesetzt hat. Und das heißt, wir gehen bedingungslos in die Lebenswelt des Kunden, der Zielperson. Nicht wie toll Brot und tolle Bäckerei und was ist ein tolles Unternehmen, sondern was sind so die Themen, die besonders uns als Zielperson auch im Kopf herumschwirren. Und der dritte Punkt ist dann die Struktur. Also dir wird aufgefallen sein, dass gesagt wurde, es gibt drei einfache Tipps zu beachten und dann werden drei Tipps. Wir empfehlen auch immer, diese Zahlen zu nennen, um diese Struktur zu geben. Also nicht zu sagen, oh, da habe ich ganz viele Tipps für dich. Ja, weil sich dann zwischendurch die Leute fragen, kommen jetzt noch viel mehr? Ist langsam mal durch? Oder sind es 5 oder 8 oder 3? Dem Zuschauer immer eine gewisse Struktur geben und deswegen, es gibt 3 einfache Tipps zu beachten und die sind auch einfach und dann ab die Post. Das wären 3 Dinge, die mir hier spontan auffallen, wenn ich mir nochmal so das Skript
Revue passieren lasse. Also wenn ich sogar die Szene am Anfang nochmal ein bisschen auseinanderfriemel, ist dieser eine Punkt mit, oh, das machen viele falsch, der macht tatsächlich viel aus. Also das ist nicht zu unterschätzen, weil man könnte natürlich meinen, wir kommen irgendwie mit einer POV-Perspektive rein, das könnte irgendwie zu lange brauchen, aber diesen negativen Trigger zu setzen, der ist extrem wichtig, weil hätten wir da beispielsweise gesagt, ja, das machen gar nicht so viele richtig. Ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert, wie als wenn wir mit diesem negativen Punkt falsch da reingegangen wären oder wie wir da reingegangen sind, weil das gerade im Dachraum einfach nochmal mehr Leute triggert als ein positiv formulierter Satz deswegen. Also dieses, oh ja, das machen viele falsch und dass sie sich da wirklich angesprochen fühlen und bin ich davon betroffen, ja oder nein, das ist schon wichtig. Und diese Szene, wie wir die gedreht haben, das war tatsächlich eigentlich recht easy, weil die Person, die das gemacht hat, so ein bisschen firm war auch mit der Kamera, weil du musst ja jetzt gar nicht darauf achten, wie ist jetzt die Person, oder wir hatten mal 2 Personen, wie agiert die eine im Gesicht, wie ist die Emotion der anderen Person, weil wir konnten uns einfach nur auf die Person hinter dem Tresen konzentrieren, konnten auf die Person zulaufen, konnten da mehrere Takes machen und der hat das auch super gespielt. Ne? Also wir haben ihm nämlich erklärt, hey, in welche Situation sollst du dich jetzt gerade hineinfühlen? Ne? Also da kommt jetzt jemand, der eine echte Frage hat und du willst den auch so ein bisschen triggern. Ne? Dieses Spiel dem auch rüber, dass er das falsch macht. Du siehst es ja auch im Gesichtsausdruck der Person. Ja. Der guckt auch so ein bisschen böse. Ne? Hey, das machen total viele falsch. Und das hat er super gemacht. Da haben wir ihm natürlich gesagt, wie er da gucken soll. Da haben wir auch verschiedene Varianten aufgenommen. Einmal ein bisschen netter, einmal ein bisschen böser. Dafür haben wir uns dann entschieden. Weil auch das wieder diesen negativen Trigger aufgreift. Und ja, einfach da am Anfang auch nochmal diesen Moment erregt, ja, bin ich jetzt davon betroffen oder bin ich nicht davon betroffen? Ich will ja eigentlich hier, dass es was Positives ist und dass ich mein Brot möglichst lange lager. Deswegen, also wie die Szene am Anfang gespielt wurde, das wurde natürlich auch alles, ich sag mal, so ein bisschen angeleitet und gezeigt, wie wir das machen sollen. Also das ist schon extrem wichtig.
Ja, und dann würde ich zum letzten Punkt, zum 6. Punkt kommen. Also wir hatten die Offenheit des Kunden. Wir hatten das Verständnis von unserer Seite aus als Agentur, dass wir gewinnen müssen für die Kundenwelt. Wir hatten das Thema Mehrwert, die Value-Tainment-Strategie. Wir hatten die echten Bäckerfragen. Wir hatten jetzt, ich würde es mal sagen, die Storyline, ja, die dann auch entsprechend vor Ort produziert wird. Ja, und als 6. und letzten Punkt, Glück. Also das gehört dazu. Das ist das Glück des Tüchtigen natürlich, aber uns ist vollkommen klar, nicht jedes Video, auch wenn wir bei anderen Videos genau dieselben Mechanismen nutzen, geht nicht viral. Und das Entscheidende ist, unser Ziel ist es auch nie, viral zu gehen. Also wir freuen uns extrem. Kunde freut sich sicherlich auch darüber, dass beim dritten Video schon so ein Banger dabei war. Aber das ist nie das Ziel. Wir haben eine Strategie entwickelt, die verfolgen wir. Wir bauen eine Content-Welt auf, die sicherstellt, dass systematisch Schritt für Schritt das Ziel des Kunden erreicht wird. Ja, ob das jetzt einfach Community-Aufbau, ob das Bewerbungen generieren, was auch immer, ist unterschiedlich. Darum geht es uns. Und natürlich gucken wir auf die Performance. Und die Performance macht sicherlich eine gute Entwicklung. Ist noch nicht alles Gold, was glänzt, wenn ich da so drauf gucke. Die ersten Videos haben super performt. Das erste kam auch sehr gut an mit 133.000 Aufrufen auf Instagram. Das war ein Top-Thema. Jetzt gibt es so ein paar, wo wir sagen, so hey, da war doch eigentlich mehr drin. Aber das gehört dann auch zu unserem Job, dass wir sagen, okay, für den nächsten Produktionszyklus, was können wir anpassen, was lernen wir jetzt aus der Performance aus den anderen Videos? Aber wir sind uns völlig klar, oder nach wie vor ist das unsere Überzeugung, Viralität, auch wenn das anders mal behauptet wird, Viralität ist nicht planbar. Dafür gibt es so viele Faktoren, die wir nicht steuern können, dass es unglaubwürdig und unprofessionell wäre zu sagen, hey, hier mit uns,
ist viral. Und Viralität ist auch nicht unbedingt das, was durchgehend erstrebenswert ist. Das sehen bestimmt auch viele anders, aber da stehe ich zu 100% hinter, weil du erreichst natürlich erstmal Hinz und Kunst, wenn du viral gehst, ne? Jeden. Und wenn du natürlich nachher einfach Leute haben willst, die auch tatsächlich konvertieren, ist das einfach nicht jeder. Und im Zweifelsfall, wenn du ein Video machst, das irgendwie international viral geht, kann es auch sein, dass du irgendwie die falschen Leute erreichst, die dir dann gar nichts mehr bringen. Also ich habe Kollegen, die machen eigentlich deutschsprachigen Content, sind mal, wenn sie ein Video gemacht haben, über einen Trendsound, sind viral gegangen, haben massiv viele Follower bekommen, stehen jetzt aber da, haben ganz viele Follower aus Indonesien und Indien, machen deutschsprachigen Content und was bringt denen das? Nichts. Also das ist tatsächlich gar nicht immer das Erstrebenswerte, da viral zu gehen, auch wenn die Zahlen mal schön sind. Es ist schon auch das Ziel, da die Leute zu erreichen, die für dich tatsächlich relevant sind, eher mal auch Content-Pieces zu haben, die gut performen, nicht viral gehen, aber mit denen du einfach die Leute erreichst, die für dich tatsächlich wichtig sind, die zu dir fahren, die bei dir einkaufen, die sich vielleicht bei dir bewerben, je nachdem, was du eben für ein Ziel hast. Weil mit den internationalen Leuten, ich sag mal aus dem asiatischen Raum, kannst du als in dem Fall deutschsprachige Bäckereikette nichts anfangen. Und da haben wir hier ja direkt einen Filter gesetzt, indem wir Deutsch sprechen, indem wir über Bäckerei sprechen, indem wir ja einfach genau dieses Thema platzieren mit diesen einschränkenden Faktoren, die wir haben und trotzdem so ein Ziel zu erreichen mit der Anzahl, das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Aber alleine Viralität ist nicht Ziel.
Ja, dennoch ein Grund zur Freude und ein weiterer Grund zur Freude ist, dass ich gleich lernen darf, wie Instagram-Stories. Ich habe eben gehört, das ist die Königsdisziplin, Dominik. Das ist natürlich eine...
Schon wichtig, ja.
Schon eine steile Aussage. Bevor wir das machen, würde ich mir gleich, ich habe ja schon die Kaffeemaschine angeschaltet, ich hole mir mal einen Kaffee, muss hier auch meine Jalousien runtermachen, viel zu hell. Und dann schauen wir gleich mal, wie ich die Königsdisziplin an Story-Content lerne.
Machen wir so.
Also, reden wir über die Königsdisziplin von Content, wie wir eben gelernt haben von Dominik. Stories, Instagram-Stories. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, auffällig gut, immer noch aktuell, nur zu empfehlen. Und da drin schreibe ich auf Seite 39, in dem Kapitel, wo ich nämlich über Ängste vor Social Media spreche. Und es gibt da nämlich 6 zentrale Ängste, weshalb Menschen Social Media nicht für sich nutzen. Und ich erzähle davon, warte, wovon geht's hier? Bla bla bla, genau. Und Und ich lasse so ein bisschen Einblick, ich gewähre einen kleinen Einblick auch in mein Leben, so nach dem Motto, hey, ich habe schon irgendwie Ahnung von Social Media, aber ich bin auch nicht perfekt, ja, habe auch meine Defizite. Und ein Defizit ist nämlich das Thema Instagram-Stories. Meine erste richtige Instagram-Story ist noch gar nicht so lange her, das war 2021. Ich habe 7 Jahre dafür gebraucht. Ich habe 7 Jahre für meine erste Instagram-Story gebraucht, Dominik.
2014 also die erste?
Nee, 2021 die erste.
Ach so, ja, aber seit...
Und scheinbar habe ich irgendwie zurückgerechnet und ich habe vor 7 Jahren irgendwie angefangen mit mehr Content. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf diese Rechnung basierte. Nee, es war nämlich, das Buch ist ja 2000, Wie auch immer. Auf jeden Fall hat es jahrelang gebraucht. Und die Frage ist natürlich, offensichtlich habe ich da diese Hemmungen. Ich habe Hemmungen, die Cam anzumachen und da reinzulabern und irgendwie was Gutes zu erzählen und zu posten. Woran hat es hier liegen?
Ich glaube, erstmal muss man sich so ein bisschen davon lösen, dass es jetzt irgendwie ein weltbewegendes Element ist, was man da gerade macht. Das ist irgendwie, je belangloser das, glaube ich, für einen ist, desto einfacher ist es, es umzusetzen. Und um jetzt in deinem Beispiel zu sprechen, ist es ja für dich nichts Ungewohntes, vor einer Kamera zu stehen. Es ist auch nichts Ungewohntes für dich, vor einer Kamera zu stehen und spontan zu sprechen. Ja? Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr dabei hilft, einfach, du sprichst ja quasi bei einer Instagram-Story, wenn wir jetzt von gesprochenen Video-Instagram-Stories, so Selfie-Videos ausgeht, so würde ich das jetzt mal betiteln, einfach von einem ganz normalen Gespräch zwischen dir, mir und irgendeiner anderen Person, die sich das anschaut. Das heißt, wenn ich eine Instagram-Story aufnehme, dann sehe ich das immer wie so ein Gespräch mit einer anderen Person. Also ich spreche da gar nicht mit einer Kamera, sondern ich spreche wirklich einfach mit Peter, mit Robin, mit Jasmin, mit wie auch immer die Menschen da draußen heißen. Und ich stelle mir wirklich so vor, wie ich erzähle dir gerade, was ich gerade mache. Und ob das jetzt jemanden interessiert oder nicht, ist mir in dem Fall total egal. Weil dann setzt man sich immer wieder unter Druck. Ist das jetzt relevant, was ich mache? Ist das nicht relevant, was ich mache? Aber darum geht es in Instagram-Stories gar nicht. Instagram-Stories sind primär ja erstmal einfach dazu da, ein authentisches Bild von dir zu bekommen, ein Bild von dir zu bekommen, was man im normalen Content nicht sehen kann, nicht zu sehen bekommt, einfach zu erfahren, wer bist denn du eigentlich so hinter der Kamera? Und das Lustige an der Sache ist ja, man zeigt sich so ein bisschen hinter der Kamera, vor der Kamera, ne? Aber das ist einfach dieses, wer bist du eigentlich, ne? Und ich will da nichts Gestages sehen, ich will da nichts nichts sehen, was man sich irgendwie groß ausdenkt, sondern ich will einfach das sehen, was real ist, ein echtes Gespräch. Und das ist immer so die Situation, in die ich mich dann hineinversetze, wenn ich eine Instagram-Story aufnehme. Da sind Äs drin, da sind Ms drin, da sind Füllwörter drin und es ist komplett egal, weil das ist in dem Moment einfach das, was ich bin, wer ich bin, wie ich bin. Und genau das will ich darüber auch vermitteln.
Also, mich beschäftigt das schon, weil ich finde das total paradox bei mir. Ich habe ja kein Problem damit, freie und echte Gespräche zu führen.
Ja.
Gar kein Problem. Machen wir gerade und habe ich schon vielfach gemacht in meinem Leben. So, Stichwort Andersmacher-Podcast. Überhaupt gar kein Problem. Ich habe schon viel vor Kameras gestanden. Ich wurde früher viel fotografiert. Mittlerweile drehen wir viele Videos. Und aber sobald, sobald es darum geht, okay, fuck, jetzt zählt's, jetzt hier, warte, jetzt swipe ich nach links, jetzt läuft das Ding und jetzt hast du genau one shot. Da, irgendwas macht das mit mir, dass ich, und da bin ich auch ehrlich, das wird was mit ganz tief in mir, bin ich da wahrscheinlich verunsichert und bewerte das wahrscheinlich viel zu sehr. Ah, wie siehst du denn jetzt da aus? Und kenne ich auch von Selfies und so. Ne? Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder. Ja, irgendwie so diese krassen Selbstzweifel, die stecken irgendwie alle in uns. Nur ich merke halt bei mir, die sind da in einem Maß ausgeprägt, sodass sie mir nicht gut tun.
Dass sie dir da, was das angeht, im Weg stehen.
Genau. Und jetzt könnte man natürlich einfach sagen, ja gut, die musst du einfach machen. Super, danke. Aber die Frage wäre wirklich, und das jetzt vielleicht weg von meiner Person hin auch zu anderen, die dieses Thema haben, wie kann man sich diese Hemmung nehmen?
Ja, ich würd erstmal ganz weit unten starten und so grundsätzlich einmal in das Thema Stories einsteigen, weil du sprichst ja quasi schon so ein bisschen von der Art und Weise der Stories, die mit am schwersten zu produzieren sind. Das sind halt die irgendwie diese Selfie-Videos, die gesprochenen Videos. Weil eine Story muss ja nicht unbedingt ein gesprochenes Video sein. Wenn man erstmal überhaupt in dieses Thema einsteigen will, kann man ja auch erstmal ein Foto einfach posten. Ne? Du hast ein Selfie-Foto angesprochen, du kannst aber auch einfach, da sammle ich auch sehr viele positive Erfahrungen mit, gerade auch was die Reichweite der Stories angeht, wenn du irgendwie unterwegs bist, dann einfach kurz einen Snapshot zu machen, wo bin ich gerade, und dann einen kurzen Text drauf zu schreiben, was mache ich hier gerade, um einfach so ein bisschen ins Doing zu kommen, zu teilen mit den Menschen, was man gerade macht. Weil ich glaube, das ist so für viele auch einfach eine Hürde. Was interessiert die Leute denn, was ich gerade tue? Und ja, vielleicht ist der erste Schritt nicht der, denen direkt das zu sagen, weil das braucht schon eine sehr große Überwindung, sondern denen das einfach über ein Foto zu zeigen und dann Step by Step dahin zu gehen, sich mit der Situation anzunehmen und sich wohl in die Situation zu fühlen, einfach zu teilen, was man gerade macht. Und das wirkt nach außen natürlich wie, ja, jetzt muss ich ganz viel teilen. Und wir beiden sind ja viel unterwegs gewesen. Und eine Erkenntnis, die du ja auch gemacht hast, war, ja, warte mal, im echten Leben teilt der ja gar nicht so viel, wie das nach außen aussieht. Das heißt, man macht ja eigentlich auch viel oder man zeigt ja auch viel weniger als das, was man oder nach was es außen wirkt. Heißt, ein guter erster Schritt kann es einfach sein, Fotos zu teilen aus dem Alltag. Und das kann auch sein, hey, ich sitze hier gerade am Schreibtisch. Hey, mich umgibt gerade Gedanke XYZ. Ein Selfie-Foto und einen kurzen Text da drauf, um einfach firm mit der Situation zu werden. Ich teile hier gerade einen vermeintlich persönlichen Moment und teile da meine Gedanken mit. Weil das ist im Endeffekt erstmal das Hauptding, worum es in Instagram oder wo es in Stories drum geht. Ich teile hier einen Moment, ne, und ich teile meine Gedanken. Ich bin einfach authentisch. Ich führe euch hinter meine Kulissen, sei es hinter meiner Kamerakulissen oder hinter meine gedanklichen Kulissen, und nehme euch da einfach mit in meinen Alltag. Aber das muss ja nicht unbedingt ein Video sein.
Was hältst du von, also ich kann ja hier Selfie-Video machen und bla bla bla, oder ich kann es umdrehen und quasi wie so ein Voice-Over-Video, Faceless-Story. Was hältst du von so, ist das ein veritabler Schritt?
Genau, das kann ja auch ein Weg sein. Wenn ich jetzt mal zurückdenke an meinen Weg, wie ich mich vor die Kamera getraut habe, ich habe es ganz am Anfang ja gesagt, mit meinem Start 2011, auf YouTube, die waren alle faceless. Ich habe die ersten 4 Jahre faceless Videos gemacht, aber bin da einfach dazu gekommen, auch zu reden, zu labern und meine Gedanken freizuteilen. Und bis ich dann irgendwann mal den Sprung vor die Kamera gewagt habe, hat das sehr, sehr lange gedauert. Und natürlich kann es ein Gedanke sein, zu sagen, okay, ich mache jetzt Fotos von, also ich sag mal, einfach nur Fotos von der Umgebung, wo ich gerade bin, Arbeitsbereich, oder vielleicht ich mache gerade einen Spaziergang oder ich habe irgendwie was im Verkehr gesehen und teile das hin zu Selfie-Fotos, wozu dann was geteilt wird. Und dann kann man eben auch nochmal, Voice-Over-Videos machen. Das Problem an so Voice-Over-Videos finde ich, ja, die Nahbarkeit kann vielleicht so ein bisschen rausgehen, weil du die Leute ja irgendwie nicht so live mit in diesem Moment nimmst, was Stories ja schon so ein bisschen ausmacht. Und du hast natürlich dann die Komplexität mit dazu, dass du einen Voice-Over dir ausdenken musst, einsprechen musst und das Video ja irgendwie auch schneiden musst.
Nee, warte, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meine einfach nur, jetzt nicht in die Kamera gucken und reden. Angenommen, ich laufe draußen durch die Gegend und sage, hey Freunde, was ist eigentlich eure wichtigste Social-Media-Frage? Sondern du siehst, also POV, aber ich rede trotzdem live.
Ach so, also das Voice-Over passiert live. Aber genau, man sieht dann in einem Moment was.
Genau. Gut, das sitzt irgendwie im Auto. Guck mal, ich sitze hier gerade im Auto, aber dann siehst du halt das Auto und nicht mich, wie ich im Auto sitze.
Ja, und das ist natürlich dann immer die Frage, was sieht man? Ne? Das ist ganz wichtig zu wissen, was sehe ich da gerade? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, es kann ja eine ganz neue Content-Art sein, die es noch nicht gibt, sitzt im Auto und du siehst so die Ecke der Mittelarmlehne oder so, ne, weil man halt das Handy irgendwie so in die Ecke hält, damit man mich nicht sieht, und dann spricht man darauf, dass das funktioniert nicht. Also das sieht ja aus wie so ein Pocket Call, wie sowas ja heutzutage genannt wird, ein missratener Anruf. Das ist es, glaube ich, nicht. Man muss schon irgendwie was inhaltlich Passendes sehen. Was ich schon ganz gerne auch mache, ist, wenn ich irgendwie an einem Ort bin und was zeige, dass ich schon einfach dann so rumlaufe und da auch einfach live drauf spreche, was da gerade ist. Ne, ich mache das dann immer so, dass ich in der 05er-Kamera filme. Also ich habe ja hier so 3 Kameras, die das sehen das. Gibt aber auch mit 2 Kameras, also eine Ultra-Weitwinkel-Kamera, sodass ich dann, wenn ich was zeige, schnell mal eben so einmal kurz drehe, aber dann auch wieder zurückgehe. Weil ich halt das, was ich zeigen will, mehr in den Vordergrund stellen will als mich.
Aber wenn ich da kurz einhake, ganz entscheidend, du nimmst ja gar nicht in der App auf.
Mal so, mal so. Je nachdem, ob ich das Video nachher konservieren will oder nicht, Ich nehme es tatsächlich in den meisten Fällen in der normalen Kamera-App auf, aber manchmal auch in der App. Warum nehme ich es in der Kamera-App auf? Wenn ich daraus nachher nochmal einen Vlog schneiden möchte, weil das ein Format ist, was jetzt gerade neu etabliert werden soll, was jetzt mehr ins Leben gerufen wird. Dafür brauche ich halt diese Live-Schnipsel. Aber wenn ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt irgendwie kurz was auf und nehme diesen Moment, dann mache ich das auch in der App. Aber diesen Switch zwischen den Kameras, den kannst du auch in der App machen. Also in Instagram kannst du auch zwischen den Kameras wechseln. Das ist da tatsächlich gar kein Problem.
Okay. Okay.
Aber das ist auch wieder so ein Weg hin, okay, ich zeige erstmal irgendwas, worum es gerade geht und dann drehe ich einmal die Kamera kurz und sage vielleicht so einen Abschlusssatz und drehe wieder zurück, dass man vielleicht, man muss ja irgendwie so einen Weg finden, so langsam irgendwie firm damit zu werden, weil wenn du sagst, okay, dieser Moment ist es, ich bin jetzt live, ich muss jetzt performen, den hast du ja trotzdem, auch wenn du so live Voice-Over machst, ne? Das hat ja damit jetzt gar nichts zu tun, das ist ja einfach der Live-Moment. Mhm. Ne? Man fühlt sich vielleicht sicherer dadurch, weil man sich erstmal selbst nicht sieht. Und damit muss man natürlich einfach so ein bisschen firm werden. Und das kommt tatsächlich einfach so ein bisschen durchs Machen. Ne? So doof sich das ja einfach anhört. Aber die Frage ist, wie komme ich dazu? Und vielleicht ist es tatsächlich nicht der erste Schritt, die ganze Zeit so im Reden zu sein, sondern das erstmal zu machen, indem man einfach nur einen kurzen Switch macht. Ein zweiter positiver Aspekt ist, wenn du halt diese hintere Kamera nutzt, und das hat zwei positive Aspekte, ist zum einen die Qualität von Bild und Ton, die ist besser in der hinteren Kamera als mit der vorderen, was die Gegenlichtthematik beispielsweise angeht. Und aus psychologischer Sicht, du siehst dich nicht selber. Das ist für viele tatsächlich auch ein Problem, ein Hindernis, Stories aufzunehmen, weil die sich die ganze Zeit selber da unten in diesem Bildschirm sehen und sich die ganze Zeit simultan bewerten. Und das ist natürlich nicht gut. Ne? Also die Bewertung von sich selbst oder auch der Vergleich mit anderen ist ja irgendwie so der Tod des Spaßes, wie man so schön sagt. Und wenn du dich da selbst unten siehst und die ganze Zeit denkst, oh, wie sehe ich eigentlich aus? Und dann guckst du ja auch die ganze Zeit unten auf dem Bildschirm. Das ist ja auch das Komische. Ne? Also wenn du in der Instagram-Story mal schaust, die das professionell machen, die gucken ja immer in die Kamera. Ne? Bei der Selfie-Kamera hast du dann oben immer so einen kleinen grünen Punkt. Da musst du hingucken. Und wenn du halt in die hintere Kamera guckst, dann guckst du halt automatisch in die Kamera und hast auch eine ganz andere Verbindung zur Community, weil du halt direkt anguckst und nicht immer so unten auf diesen Bildschirm runterguckst. Wenn ich jetzt beispielsweise hier die ganze Zeit so sitzen würde, ihr seht das gerade, die den Podcast sich jetzt hier als Video anschauen, ich gucke ja nicht in die Kamera, ich gucke jetzt auf den Bildschirm meiner Kamera und so ist es eine ganz andere Verbindung. Ja. Als wenn ich eben auf den Bildschirm gucke. Und das ist eben auch ein Fakt, ne? Also wenn du halt auch die hintere Kamera nutzt, nimmst du dir diesen Druck raus, dich die ganze Zeit direkt zu bewerten.
Ich habe gerade ein Foto von mir gemacht in dieser 0,5er-Perspektive und habe die krassest längsten Arme der Welt.
Genau, weil die 0,5er-Kamera ist natürlich auch ultra weitwinklig. Das heißt, die nimmt total viel auf. Und viele machen ja auch so oder haben so die Frage, ja, wie weit muss ich jetzt eigentlich da mit meinem Arm weggehen? Weil das ist wieder, das ist ungewohnt für Leute. Das heißt, du hast eine Frage, du fühlst dich wieder unsicher. Ne?
Genau.
Und wenn du natürlich irgendwie dann eine Kamera hast, die du total weit wegstrecken musst, damit du irgendwie ins Bild kommst, dann fühlt sich das ja auch unangenehm an. Und das Gute an der 0,5er-Kamera ist, dass du die vergleichsweise nah einfach an deinem Gesicht halten kannst, was den Ton auch nochmal besser macht. Und du gar nicht so weit weg musst. Und du kannst auch, du musst nicht so laut sprechen, du kannst vergleichsweise leise sprechen. Und das ist einfach eine, ich sag mal, ich finde es einfach eine angenehmere Situation, so mit einer Kamera zu sprechen. Ne? Und ich habe in meinem Kopf immer diesen Switch drin, wenn eine Kamera angeht. Ich spreche halt nie mit einer Kamera, sondern ich spreche immer mit der Person dahinter. Ich versuche immer, mich in diesen Gedanken hineinzuversetzen. Ja, welche Menschen erreiche ich eigentlich? Und ich will ja mit einem Menschen sprechen und nicht mit irgendwie einer Kamera oder einer diffusen Masse.
Okay, also ich nehme mit. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe auch mal von so einem LinkedIn-Influencer aus Amerika habe ich mal den Tipp gelesen, LinkedIn-Beiträge so zu schreiben, wie wenn du deinem Sohn einen Brief schreibst. Oder irgendwie sowas war das. Sodass du eine ganz andere Tonalität da reinbekommst, die viel wärmer, viel weicher ist und nicht so dieses dis. Und das ist ja so ein ähnlicher Mechanismus, von dem du jetzt sprichst, zu sagen, hey, stell dir vor, du redest mit einer echten Person und das klingt vielleicht komisch für Leute, die sich das jetzt zum ersten Mal anhören, Aber sowas macht schon viel aus. Wir merken das ja auch bei Drehs. Ne? Wir versetzen die Presenter ja auch immer in so Situationen. Stell dir vor, das und das passiert und dann sagst du das. Und das funktioniert.
Genau. Das ist immer die Vorstellung. Das habe ich damals im Schauspiel ein wenig gelernt. Wenn man Regieanweisungen macht, ist es, also der Kopf kann sich nicht, also wenn du dem ein Adjektiv an den Kopf wirfst, sei mal euphorisch, kann der das nicht gut verarbeiten. Du musst ihm immer eine Situation schildern, in, oder die der fühlen kann, ne, die der nachvollziehen kann, wo man einfach eine Verknüpfung mit hat. Und dann ist es viel einfacher, in diese Situation reinzukommen, als wenn man jetzt irgendwie so ein Adjektiv da an den Kopf geworfen bekommt. Und ich finde, eine Person, die auch sehr, also wirklich extrem größere Schwierigkeiten hat, vor eine Kamera zu treten, ist mein Vater, der auch was ganz anderes beruflich macht. Also der ist in der Industrie und da auch seit 100.000 Jahren. Und da vor eine Kamera zu treten, ist für den tatsächlich schwierig. Und ich weiß auch, als der vor 3 Jahren sollte den Geburtstagsgruß für irgendwie einen Universitätsprofessor einsprechen. Meine Güte, haben wir lange dafür gebraucht, das einzusprechen. Und jetzt letztens musste er halt für seinen YouTube-Kanal ein Video aufnehmen, wo er eine Maschine erklären musste. Und er sagte auch, Dominik, ja, wie kann ich das jetzt, was kann ich da machen? Und vorher hatte sich damals bei diesem Geburtstagsgruß ein Skript geschrieben und so weiter und so fort. Das ist ja auch nicht für jeden perfekt. Ich habe ihm genau das auch gesagt. Ich so, stell dir vor, du sprichst mit deinem Kunden. Der Mitarbeiter hat halt die Kamera gehalten. Ich so, das ist nicht die Kamera, mit der du sprichst. Das ist der, keine Ahnung, nennen wir ihn Dr. Meier, dem du gerade erklärst, was du da machst, wofür es ist, was es kann. Und ich habe mir das Video angeguckt, der hat 3 Takes gemacht, das war mega. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, es war total locker, es war total natürlich. Ich war nicht beim Dreh dabei, aber es war einfach, weil er sagte, ja, okay, ich habe mich einfach in diese Situation hineinversetzt, dass ich hier gerade einfach mit meinem Kunden, mit dem ich ja sowieso spreche, wo ich ja ein Gefühl habe, was vertraut ist, so hat sich das angefühlt und so bin ich ins Sprechen gekommen und es funktionierte einfach. Und wenn man eben dieses Gefühl hat, ja, ich mache hier gerade etwas mit jemandem, den ich sowieso kenne, was sich für mich natürlich anfühlt, ja, dann fühlt sich natürlich das, was man macht, auch natürlich an, auch wenn es tatsächlich etwas anderes ist, als das, was man sich vorstellt.
Also ich nehme mit diesen Mindset-Shift. Mit wem redest du da konkret? Ich nehme mit, vielleicht nicht direkt immer so in diesem Selfie-Video-Laberformat zu denken, sondern in Snapshots, um es einfach zu einer Gewohnheit zu machen, zu sagen, ich teile jetzt einen Moment. Und der leichtere Weg ist dann halt erstmal was runterzuschreiben. Ich nehme mit die 0,5er-Perspektive. Ich habe das hier gerade mal ausprobiert und das stimmt. Weil das Problem, und das kennen vielleicht viele, die uns zuhören auch, wenn du dich halt in dieser 0,1er-Perspektive, man sieht halt auch immer direkt aus. Ja?
Und ich finde, man sieht in der 0,5er-Kamera sogar besser aus. Na, die kriegt das ja nochmal besser hin, auch mit der tiefen Unschärfe etc. pp. Aber ich finde, das sieht schon fast zu professionell aus für eine Story. Also wir haben jetzt die Woche über Beispiel-Stories geschickt bekommen von einer Kundin von uns, wo ich wahrscheinlich für ein Video gesagt hätte, boah, da müssen wir an der Kameraqualität doch nochmal ein bisschen arbeiten. Aber bei einer Story ist das total egal. Das muss einfach natürlich aussehen. Das muss einfach aussehen wie, ich habe das jetzt mal eben aufgenommen. Ne? Spontan aus dem Handgelenk. Und das muss nicht perfekt sein. Hier gilt eher, das Unperfekte ist perfekt.
Okay, also die 3 Sachen nehme ich mit. Das heißt, wir haben, das machen wir in jeder Folge beim Social Media Praktika Podcast. Wir machen so ein Deep Dive Thema und jetzt sind wir heute ganz organisch in das Thema Hemmungen vor Instagram Stories reingegangen. Und falls du Ideen hast, was wir mal irgendwie für ein Deep Dive Thema machen sollten, schreib's in die Kommentare, weil dann würde ich ansonsten jetzt den Übergang nehmen, zu unserer letzten Rubrik zu kommen, wo wir auf Themen eingehen, die wir auf unseren eigenen Kanälen haben, eigene gute Dinge, die wir gesehen haben oder vielleicht auch Dinge, was uns misslungen ist. Vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle auch von Fails sprechen. Und wir haben ja noch das Thema offen, Königsdisziplin. Das ist ja nämlich jetzt noch offen von den Instagram-Stories. Also wie kommt bitte Dominik auf die Idee, Instagram-Stories als Königsdisziplin zu bezeichnen? Und ich vermute, es hat was damit zu tun, was er vor kurzem erlebt hat.
Ja, also das hat verschiedene Wege, warum Instagram Stories eine Königsdisziplin sind. Und eine Sache ist tatsächlich so dieser Live-Charakter. Also das ist einfach dieses, jetzt ist die Kamera halt an und dann lade ich es hoch und dann ist es halt dieser eine Moment. Aber das andere ist eben auch das Schöne, dass man aus einer Instagram-Story noch viel mehr machen kann als einfach nur diese Instagram-Story, weil der Content, den du aufnimmst, und deswegen nehme ich den ja beispielsweise auch auf einer in der externen Kamera auf und nicht in der App, der ist ja dann einfach konserviert. Das heißt, du hast ganz viele Schnipsel, du hast ganz viele Momente, die du ja trotzdem noch aufgenommen hast. Und die kannst du ja auf mehrere Wege noch weiter als Content ausspielen. Und den meisten werden die Highlights ja schon irgendwie was sagen. Und da kannst du ja erstmal die Stories, die du aufgenommen hast, schon mal konservieren. Und das ist normalerweise sind Stories immer abgelaufen nach 24 Stunden. Und dann Fujikato, sind sie weg. Und wenn du den Content eben nimmst, weil du ihn in der Kamera aufgenommen hast, kannst du daraus ja nochmal neuen Content machen, Real-Content machen, Shortform-Content machen, der sonst einfach verpuffen würde. Und ich bin jetzt letzte Woche unterwegs gewesen in Abu Dhabi. Es waren geplante 2 Tage. Es wurden aus Streikgründen 3 Tage. Oder waren es 3? Ich glaube, es waren 3 Tage, wo ich da gewesen bin. Und ich habe tatsächlich primär erstmal für die Stories aufgenommen und dadurch einfach so viel oder dadurch ist einfach noch so viel Content entstanden, der zu zusätzlichem Content geführt hat, also zu zusätzlichem Real-Content, der so vorher gar nicht eingeplant war. Und das gibt einem natürlich eine extrem große Freiheit in dem Content, den man einfach produziert, weil du hast eben das Thema Voice-Over angesprochen. Mit Voice-Over-Videos, die aktuell auch extrem gut funktionieren, kann man damit jetzt extrem viel Content noch machen, der im Vorhinein gar nicht mit geplant war. Aber die Königsdisziplin ist noch aus einem anderen Grund, weil diese Art und Weise, wenn du Stories aufnimmst mit dieser 05er-Kamera und diese Sachen so ein bisschen beherrscht, die du gerade schon angesprochen hast, ist das zusätzlich auch nochmal eine Möglichkeit, eine andere Content-Form zu nutzen. Also wir haben ja häufig, dass wir irgendwie moderierte Videos haben, wir haben Talking-Head-Videos und wenn wir jetzt, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Verknüpfung zwischen dem viralen Göing-Video, was wir eben besprochen haben, und dem Story-Content, weil erinnerst du dich noch daran, wie wir das Göing-Video gestartet haben, mit welcher Perspektive?
POV.
Wir haben das mit der POV-Perspektive gestartet. Und POV-Perspektive ist ja im Endeffekt genau das, was du in den Stories dann auch eben machst. Und wenn du dann so einen Switch machst und dann selbst in die Kamera sprichst, und so ist es nachher auch in Abu Dhabi bei mir gewesen, ist so mein gesamter Content an diesen Tagen entstanden. Weil ich hatte nicht die Möglichkeit, irgendwie jemanden mitzunehmen, der mich begleitet, mit dem ich jetzt irgendwie eine Sicherheit gehabt hätte. Okay, mit dem kann ich sprechen, der hält die Kamera und so weiter und so fort. Nein, ich war hier einzig und allein darauf angewiesen, die Kamera im Selfie-Modus zu halten, zu filmen, da rein zu sprechen, im Zweifel nochmal wieder was neu aufzunehmen, das sowohl in dieser, wie du das eben meintest, in dieser gezeigten Voice-Over-Perspektive, mal in der moderierten Perspektive und da eben hin und her zu gehen. Hätte ich diese Art und Weise, wie ich die Storys da aufnehme mit der 05er-Kamera, so nicht gekannt, ich bin ganz ehrlich, ich wäre wahrscheinlich aufgeschmissen gewesen dort.
Krass. Also ist es für dich ja sehr ungewohnt, niemanden dabei zu haben. Ne? Normalerweise bist du immer mit Videograf unterwegs.
Ja.
Und in dem Fall alles selbst. Ja, okay, stimmt.
Es war für mich tatsächlich ein, das war tatsächlich am Anfang der Grund, warum ich gesagt habe, boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will. Weil ich mich genauso wie du von den Stories, weil es ist schon nochmal was anderes als normales Video. Weil bei einem normalen Video weißt du immer, ja komm, dann setze ich halt einfach nochmal an. Ja komm, dann ist der Kameramann, dann setzt er nochmal ab, atmen wir nochmal durch, trinkt nochmal einen Schluck. Nee, das funktioniert da aber dann nicht, wenn du alleine bist. Ne? Ich bin komplett auf mich alleine angewiesen gewesen und habe mir einfach gesagt, okay, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann muss ich mich da jetzt nochmal reinarbeiten. Ich muss mich damit jetzt nochmal auseinandersetzen. Und eine andere Möglichkeit, als so Content aufzunehmen, gibt es jetzt hier gerade einfach nicht. Und es hat sehr gut funktioniert. Also ich bin überrascht gewesen, wie gut das funktioniert. Es gibt natürlich da auch einfach, und das macht auch den Story-Content aus, oder du musst auch einfach schnell sein bei manchen Sachen. Ne? Also das sind Momente, die da entstanden sind, da hältst du dann einmal drauf oder halt nicht. Da kannst du dann auch im Zweifel gar keinen Kameramann irgendwie mit an Bord nehmen. Und dann musst du auch die ganze Zeit einfach das Handy halten, draufhalten und dann eben auch mit solchen Voice-Overn, wie du das eben angesprochen hast, spielen. Weil ansonsten bist du überhaupt nicht schnell genug. Ne? Diesen ganzen Content, der da entsteht, weil da ist natürlich alles drauf ausgelegt an. Egal, was da gerade passiert, es ist immer irgendwas, was heutzutage Instagrammable genannt wird. Und da musst du halt die ganze Zeit auf Zack sein. und einfach Firmen damit sein, Content in so einer Story-Art aufzunehmen und den dann nachher so auch nochmal zu kuratieren, aufzuarbeiten, dass du den als Reel nutzen kannst.
Hast du ein separates Mikro oder nützt du das iPhone-Mikro?
Ich nutze da ein separates Mikro, man kann aber beides machen. Also insbesondere, ich bin wirklich fasziniert davon. Ich nutze inzwischen das iPhone 16 Pro Max. Und das hat eine KI integriert. Also wenn ich schon drüber spreche, bin ich schon wieder fasziniert davon. Der erkennt, wenn du mit der Innen- oder auch der Außenkamera, ist eigentlich egal, der erkennt, was das Subjekt des Videos ist und den Mund bewegt. Und der filtert dann alles, was von außen herumkommt, raus.
Krass.
Ohne Mikro. Und ich habe letztens den Check gemacht. Ich hatte einmal mein normales DJI-Mikro dran, also DJI Mic 2 ist das. Das ist super, steckst per USB-C ans Handy ran und dann hast du eine Funkstrecke über Bluetooth. Kannst du hier entweder direkt ans T-Shirt machen oder steckst du mal ein Lavalier rein. Ganz egal. Und einmal das iPhone 16 an sich. Und der Ton war, er war nicht gleich, ne, schon ein bisschen entfernt, aber er war brauchbar. Und wenn du da dann nachträglich nochmal beispielsweise eine Adobe Firefly reinsetzt, dann ist es fast kein Unterschied mehr. Einer unserer Kameraleute, der war letztens in London auf einem Event von der Formel 1. Riesig laut, es war Livery Opening nennt sich das. Also das erste Mal hat die Formel 1 überhaupt alle Teams zusammengeholt und das Design aller Autos in der Arena in London vorgestellt. Es war nicht Wembley, es war noch eine größere Arena. Und er hatte kein Mikrofon dabei. Und er hat alles im Selfie-Modus mit der 05er-Kamera gefilmt. Ohne Mikrofon. Und das ist ein ganz normales Video geworden, wo du den Ton einfach verstehst. Ich bin wirklich vom Stuhl runtergefallen, als ich das gehört habe. Weil es ist natürlich häufig auch so, dass man sich so denkt, ja, okay, wie ist jetzt eigentlich, ne, wie sehe ich aus, aber auch wie höre ich mich an? Das könnte ja auch häufig ein Hemmungsgrund sein, keine Stories aufzunehmen. Das hört sich irgendwie schlecht an. Also, das hört sich überhaupt nicht mehr schlecht an. Ne? Also, eine moderne Kamera, ein modernes Handy nimmt das heutzutage so professionell auf, da brauchst du diese ganze Technik drumherum überhaupt nicht mehr. Also, da jetzt darüber nachzudenken, ja, brauche ich jetzt für meine Stories irgendwie nochmal ein separates Mikro? Auf keinen Fall, einfach in die Kamera sprechen.
Wie ist das mit der Länge? Also wenn du es außerhalb der App aufnimmst, weil das ist auch so ein Thema, was mich krass unter Druck setzt. Du siehst dann ja in der App dieses, es wird immer voller, da muss man immer ein bisschen sich beeilen. Ja. Wie machst du das mit den Zeiten?
Man bekommt irgendwann ein Gefühl dafür. Also die Zeiten sehen dann so aus, dass du für ein Foto für ein Video 60 Sekunden Zeit hast. Ein Foto wird 15 Sekunden lang angezeigt. Und ja, also das ist natürlich schon ein Druckfaktor, den ich selber auch da habe, wenn das dann in App abläuft, dass ich mir denke, okay, jetzt muss ich zum Ende kommen. Dann mache ich es lieber auch so, ich nehme es extern in der App auf und schneide dann nachher vielleicht ein bisschen was zusammen oder nehme es im Zweifel einfach nochmal auf. Ne? 60 Sekunden hast du da. Aber
kann man das nicht, wenn ich jetzt 90 Sekunden habe, kann man das nicht hochladen und der zerstückelt das dann? Boah. Instagram zerstückelt das doch automatisch, oder nicht?
Lädt er dann mehrere Pieces, also eigentlich lehnt er immer nur ein Piece hoch.
Ich dachte, er macht das dann nacheinander. Da wollen wir mal ein Video hier, 1,29.
So, eigentlich wählst du dann aus, welche dieser 29 oder welche 60 Sekunden dieser 69 oder 90 Sekunden du dann
auswählst. Ich könnte das jetzt teilen, 1,29.
Genau, aber lädst du dann auch gleichzeitig zwei Pieces hoch?
Ich will es jetzt nicht ausprobieren.
Weil man kann eigentlich immer nur ein Piece gleichzeitig hochladen.
Ich dachte, dass er das in einem, also dass er das cuttet, aber auch ja, hochlädt.
Also er cuttet das schon und nach 60 Sekunden ist dann einfach Ende. Also weiter geht's da nicht.
Bist du ganz sicher?
Also ich lege dafür jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer.
Nee, guck mal, das ist eine Story, die habe ich bei uns gepostet. Auf unserem Kanal. 1,29. Und die habe ich so hochgeladen.
1:29. Ja, vielleicht sind meine, also das ist ja das Schöne an Social Media, das ändert sich alles super schnell und vielleicht ist die Info schon wieder so neu, dass sie nicht an mich, also meine letzte Info ist, dass Instagram-Stories 60 Sekunden lang sein können.
Also sind sie ja auch, aber der nimmt halt trotz, das ist auch hier, ich habe das bei Oliver Pocher und so, wenn der so ewig lange Dinger da hochlädt.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Frage, wie lang soll so ein Story-Piece sein? Ja. Und wenn ich natürlich erstmal rumlaufe und in der Story-Art Content aufnehme, wo ich dann halt nachträglich entscheiden kann, ja, der passt jetzt in beide Arten rein. Den kann ich so als Story hochladen, den kann ich aber so auch als Reel veröffentlichen. Wie viele Content-Pieces sind da oben? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Content-Pieces da oben stehen, desto weniger sind die Leute geneigt, sich jetzt alle anzugucken.
Ah, okay. Ja,
außer du hast halt jemanden, der wie 24 Tim einfach dafür bekannt ist, 100.000 von diesen kleinen Content-Pieces da oben zu haben. Aber manchmal ist da tatsächlich weniger mehr. Und was da ein zweiter Tipp ist, poste Stories erst dann, wenn das Content-Set davor oder das Story-Set davor abgelaufen ist. Also wenn das, du hast ja immer 24 Stunden, irgendwann läuft das ab, dann ist die Story leer. Und wenn die leer ist, poste dann was Neues. Weil dann kriegen die Leute, wird das nochmal weiter vorne angezeigt, als wenn du es jetzt einfach innerhalb dieses Rhythmuses hochlädst.
Ein kleiner Hack.
Ja. Ja, weil das Ziel ist es natürlich trotzdem auch bei Stories, dass sich das möglichst viele anschauen. Ja? Deswegen bin ich auch in Abu Dhabi immer hergegangen, so was ist jetzt wirklich das Interessanteste, was ich jetzt hier zeigen kann? Was ist jetzt hier wirklich relevant? Was könnte für die Leute von Interesse sein? Das gilt nicht nur für die Reels, sondern eben auch für die Stories. Deswegen ist die Herangehensweise, sich sowas auszudenken, bei beidem schon irgendwie recht ähnlich. Ne? Und das Gute bei den Stories ist halt, die interessieren sich ja für dich, weil die werden ja nur den Leuten angezeigt, die dir sowieso schon folgen. Ne? Und wenn du da diesen Gedanken einfach nochmal verfolgst, bist du da auch bei den Stories recht erfolgreich.
Was ist so die Spanne von Story-Aufrufen bei dir, von bis?
Ja, wenn es mal schlecht läuft, sind wir bei 3.000. Aber wenn es gut läuft, sind wir auch mal bei 23.000 Aufrufen, die sich oder von 23.000 Leuten, die sich so eine Story anschauen. Und das ist natürlich schon immens, wenn man sich, wenn man mal überlegt, dass man manche Videos hochlädt, die haben mal 20.000 Aufrufe und dann hat man eine Story hochgeladen, die das gleiche oder noch mehr Aufrufe hatte. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Und da ist auch immer die Frage, wo kommen die her? Weil Stories werden teilweise auch im Explore-Feed angezeigt. Ne? Also das ist nicht nur, also wenn sie extrem gut sind und wie auch immer Instagram das dann bewertet, kommen sie in den Explore-Feed und können da auch nochmal eine große Reichweite anziehen. Aber auch da gilt natürlich, also Content first. Ne? Also guter Content wird da auch weiter vorne angezeigt als schlechter Content.
Ja, guter Content first. Ich würde sagen, wir machen hier einen Haken dran. Erste Folge Social Media Praktika. Genauso geht's weiter. Auch in Zukunft. Wir schauen mal, in welchem Rhythmus wir das machen. Wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, lass sie uns wissen. Und wir greifen das natürlich an der einen oder anderen Stelle auf. Und ansonsten würde ich sagen,
danke fürs Zuhören.
Ich weiß jetzt, was ich mit meinen Stories machen muss. Und die Königsdisziplin Stories. Also ja, was wir jetzt noch nicht hatten, ist, was heißt das für Unternehmen? Und das wäre ein Thema, was wir vielleicht an anderer Stelle nochmal machen, weil Unternehmen sicherlich einen anderen Zugang haben durch diese unpersönlichere Darstellung zum Teil. Was heißt jetzt Story-Content für Unternehmen? Das wäre vielleicht mal ein Deep-Dive-Thema für eine andere Folge. Darauf sind wir jetzt nicht so wirklich eingegangen. Ne?
Lass uns dann nächstes Mal gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil es ist, glaube ich, so ein paar Themen, die da vielleicht sogar ein bisschen einfacher sind, als wenn man da als Privatperson rangeht.
In diesem Sinne, wir sehen uns im Feed.
Macht's gut.